HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Es reicht den Bürgern nicht mehr nur alle 4 oder 5 Jahre ihre Stimme abzugeben, sondern sie erwarten, dass sie mitdiskutieren und mitentscheiden können.
Mit anderen Worten,
das ist Demokratie. Langweilig wird sie nie.
Ob es einem schmeckt oder nicht.
Das ist Demokratie.
Ich finde das prinzipiell gut, dass die Bürger mitentscheiden können.
Ja, das ist ja der Hauptteil der Demokratie, dass das Volk entscheiden darf.
Das ist Demokratie.
Das gehört für uns zum Grundprinzip. Für jedes Projekt, das wir angehen, gibt es eine demokratische Sitzung, zu der alle Kingersheimer eingeladen sind.
Wenn ein Rat vor Ort mehr dialogische und auch direkte Beteiligung zulässt, dann steigt auch seine eigene Akzeptanz in der Bevölkerung. Er hilft sich damit auch selbst.
Das ist Demokratie.
Wir stehen nicht am Ende unserer Demokratie. Wir fangen erst richtig an.
Wer gute Argumente hat, der braucht sich vor dem Volk nicht zu fürchten.
Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Sagte der damalige Bundeskanzler Willy Brandt, und auf ihn werden wir später noch zurückkommen. Um Verständnis und Mithilfe hat Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier die Bevölkerung, also uns, gebeten. Um Verständnis und um Mithilfe, was die ergriffenen und noch zu ergreifenden Maßnahmen in der Corona-Krise betrifft. Maßnahmen, die Politiker vielleicht schon viel früher hätten ergreifen sollen, werden manche kritisch anmerken. Aber nehmen wir mal an, die politisch Verantwortlichen hätten schon vor Wochen zum Beispiel Karnevalsaktivitäten, Fußballspiele und andere öffentliche Veranstaltungen verboten. Wie sehr hätten sich dann vielleicht viele von uns empört und von Panikmache gesprochen. Und auch jetzt hat sich die Einsicht, wie gravierend der Kampf gegen Corona unseren Alltag verändern wird und verändern muss, nicht bei allen in der Bevölkerung gleichermaßen schnell durchgesetzt in den vergangenen Tagen. Das Zusammenspiel von Politik und Gesellschaft, von politisch Verantwortlichen und Bevölkerung ist gerade jetzt besonders gefragt. Insofern ist diese Sendung, die wir geplant haben, noch aktueller geworden, nachdem wir begonnen hatten, sie zu planen. Es geht heute Abend darum, wie die Politik Bürgerinnen und Bürger mitnehmen kann und zu verhindern, dass sie sich abgehängt fühlen. Denn wer sich als Bürger beteiligen kann an politischen Entscheidungsprozessen, wird sich vielleicht schwerer damit tun, auf die da oben zu schimpfen. Hilft Bürgerbeteiligung gegen Frust- und Denkzettelwahlen? Helfen Plebiszite gegen Populismus? Oder stößt ein solcher Vorstoß schnell an Grenzen, je weiter er sich von der kommunalen Ebene entfernt? Wie weit kann Bürgerbeteiligung gehen, dort, wo nicht nur die politischen Räume, sondern auch die politischen Fragen immer größer und unüberschaubarer werden? Tief ist jedenfalls die Kluft zwischen der politischen Klasse und denen, die in der Regel nur alle 4 Jahre ihre Stimme abgeben, wenn überhaupt. Und wer diese Kluft nicht vertiefen, sondern überbrücken will, sollte vielleicht auch ein demokratisches Wagnis nicht scheuen. Mitgenommen statt abgehängt, mehr Demokratie wagen, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Ursprünglich inspiriert durch die Kommunalwahlen in Frankreich, deren erste Runde gestern trotz Corona stattgefunden hat. Denn der bisherige Bürgermeister der französischen Gemeinde Kingersheim im Elsass, Joe Spiegel, hat Bürgerbeteiligung zu einem Erfolgsrezept gemacht für seine Gemeinde und für sich selbst. Unsere Frankreich-Korrespondentin Sabine Wachs hat sich vor der Wahl in Kingersheim umgesehen.
Die Vögel sind zurückgekommen, sagt Marie Michard und lacht. Die Rentnerin spaziert durch die Poumons Verts, die grüne Lunge von Kingersheim. Hier, wo es bis vor kurzem nur ein paar private Angelteiche gab und eine von Dornen gestrüppt zugewucherte, verwilderte Fläche, ist ein 80 Hektar großes Naturparadies entstanden. Es war der Wunsch vieler Menschen in Kingersheim, dieses brachliegende Gelände rund um die Anglertümpel aufzuwerten, erzählt die Rentnerin Marie. Sie und andere Einwohner haben die Idee in einer öffentlichen Bürgersitzung vorgetragen. Solche Veranstaltungen, zu denen alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt eingeladen sind, auf denen Vorschläge eingebracht und diskutiert werden, zwischen Bürgern und Stadtratsmitgliedern und dem Bürgermeister, gibt es regelmäßig in Kingersheim.
Das gehört für uns zum Grundprinzip,
sagt Bürgermeister Joe Spiegel.
Für jedes Projekt, das wir angehen, auf die Agenda setzen, gibt es eine demokratische Sitzung. Egal, ob das Projekt vom Stadtrat, von einem Abgeordneten oder durch eine Petition von Bürgern eingebracht wird. Es gibt keine Beschlüsse ohne eine erste öffentliche Sitzung, zu der alle Kingersheimer eingeladen sind. Ohne Aussprache zwischen Stadtrat und Bürgern. Ohne Debatte.
de co-construction.
Wird ein Projekt angenommen, wie etwa das der Grünen Lunge von Marie Michard und ihren Mitstreitern, gründet sich ein sogenannter Conseil Participatif. Ein Rat, eine Art Arbeitsgruppe, erklärt Bürgermeister Spiegel, die Zahl der Mitglieder variiert je nach Größe des Projektes.
Formé d'habitants qui se déplacent, d'habitants aussi tirés au sort.
In dem Rat sitzen Einwohner und Stadträte. Ein Teil der Einwohner kann sich freiwillig melden, ein Teil wird unter allen Einwohnern ausgelost. Es sitzen Mitglieder aller Fraktionen drin, Vereine und Experten. Wir haben also einen Mix verschiedener Menschen, der uns hilft, viele wichtige Fragen zu stellen und das Projekt von allen Seiten zu beleuchten.
De fertiliser les points de vue différents.
Zusammen mit rund 30 anderen Bürgern, mit Stadtratsmitgliedern und Umweltexperten hat Marie Michard die Poumont-Vert geplant und umgesetzt.
Am Ende hat natürlich das Rathaus das letzte Wort, sagt, das ist möglich, das eher nicht. Es geht da natürlich auch ums Geld, das sind Haushaltsfragen. Klar gibt es Hürden, Einschränkungen, aber im Prinzip funktioniert der Prozess gut.
Bürgermeister Joe Spiegel will die Einwohner seiner Gemeinde beteiligen, am Leben im Ort, aber vor allem auch an Projekten und Entscheidungen, die für sie relevant sind.
Ich habe mich gefragt, was für eine Art Stadt willst du aufbauen? Eine Stadt, in der die Menschen abhängig sind von ihrem Bürgermeister oder eine Stadt, in der die Einwohner Verantwortung selbst mittragen? Und so hat sich das Machtverhältnis verschoben. Ich habe angefangen, Macht abzugeben. Habe nicht mehr alleine entschieden, habe Themen zur Diskussion gestellt.
Es ist viel, was Bürgermeister Joe Spiegel von seinen Kingersheimern verlangt. Engagement kostet Zeit und Zeit haben die wenigsten, das weiß auch Rentnerin Marie
Michard.
Es sind meistens dieselben, die kommen, aber es kommt auf das Thema an. Wenn das Thema jemanden anspricht, er sich auskennt oder Bedenken hat, dann engagiert er sich. Was halt schwierig ist, ist die jungen Einwohner anzusprechen, die zwischen 25 und 45. Sie haben Kinder, arbeiten viel.
An über 40 Conseil Participatif haben sich in den vergangenen 10 Jahren knapp 700 Menschen beteiligt. Eine Quote von gerade einmal etwas mehr als 5%.
Ich sage oft, es ist nicht die Zahl, die zählt, es ist die Haltung. Auch viele, die nicht aktiv teilgenommen haben, wissen, hier entscheidet nicht der Bürgermeister alleine im stillen Kämmerlein. Das bringt Vertrauen. Erreiche ich wirklich alle? Das wäre mein Wunsch. Wir tun sehr viel dafür, aber die Antwort ist nein. Wir erreichen fast nur diejenigen, die auch gesellschaftlich gut integriert sind.
Noch hat der Bürgermeister kein Rezept gefunden, wie er diejenigen, die sich ausgeschlossen fühlen, ansprechen kann. Auch in Kingersheim gibt es Menschen mit Problemen, Menschen, die sich von der Politik nicht verstanden fühlen und sich abwenden.
Soweit die Eindrücke unserer Frankreich-Korrespondentin Sabine Wachs vom bürgerschaftlichen Engagement in der Gemeinde Kingersheim im Elsass, wo der bisherige Bürgermeister Joe Spiegel viel Bürgerbeteiligung ermöglicht und zu fördern versucht hat. Offenbar mit Erfolg, denn bei 3 Kommunalwahlen hintereinander hat er gewonnen in Kingersheim, während dort bei nationalen Wahlen die meisten für das rechtsextreme Rassemblement National stimmen. Und obwohl Spiegel bei der gestrigen Kommunalwahl nicht mehr selbst angetreten ist, sind doch fast 2/3 der abgegebenen Stimmen auf den Mann entfallen, der Spiegels Politik fortsetzen will und nun auch fortsetzen kann. Was wir in Kingersheim beobachten, ist Bürgerbeteiligung auf Initiative von oben, wenn man so will, auf Initiative des Bürgermeisters. Es gibt aber auch Ansätze für Bürgerbeteiligung von unten, wenn man so will, aus den Reihen der Bevölkerung. Zum Beispiel in Berlin, wobei diese Art von Bürgerbeteiligung, die wir uns jetzt anschauen wollen, unterstützt wird von, ja sagen wir, von Profis. Andreas Richter ist ein sogenannter Community Organizer, der gemeinsam mit anderen beim Aufbau von Bürgerplattformen hilft. Guten Abend, Herr Richter.
Guten Abend.
Ziel dieser Bürgerplattformen ist es, dass Bürgerinnen und Bürger mitgestalten, was immer in ihrer lokalen Umgebung zu gestalten ist. Was tun Sie denn als Community Organizer dafür, dass solche Bürgerplattformen entstehen?
Das Erste ist, dass wir die Menschen finden, die ein Interesse haben, tatsächlich ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen, um das mal so zu sagen. Und wir suchen vor allen Dingen nicht einzelne Menschen, sondern wir suchen Menschen und ihre Institutionen.
Was sind das für Institutionen, an die Sie sich da wenden?
Das können sehr unterschiedliche sein. Die Zivilgesellschaft findet sich ja an den unterschiedlichsten Plätzen zusammen. Das können Kirchgemeinden, Moscheegemeinden, also alles, was im religiösen Bereich an Institutionen vorhanden ist. Das sind im Bereich der klassischen Bürgerinitiativen, also Bürgervereine, Kulturvereine, Initiativen, die vielleicht gar keine Rechtsform haben, sondern tatsächlich um ein Thema herum entstanden sind, aber auch sowas wie Kleingartenvereine, Kleingartenanlagen. Wir haben in den letzten Jahren auch Kitas und Schulen in freier Trägerschaft mit in den Bürgerplattformen organisiert. Also Sie sehen, das ist sehr breit und vielfältig.
Diese Bürgerplattformen, die daraus entstehen, dass sie eben diese verschiedenen Gruppen zusammenbringen sollen, ja, das ist jedenfalls der Ansatz, zunächst mal entstehen, ohne dass es sofort ein Thema gäbe, für das sich diese Plattformen engagieren. Nun haben wir eben im Bericht über die Bürgerbeteiligung in Kingersheim im Elsass gehört, dass das Engagement der Bürger dort sehr stark davon abhängt, um welches Thema es gerade geht. Wie kann es Ihnen also gelingen, Leute zunächst mal völlig unabhängig von Themen zu solchen Bürgerplattformen zusammenzubringen?
Das ist tatsächlich eine Grundspannung, die man erstmal überwinden muss, weil die meisten Leute sich ja dann doch eher von Themen mobilisieren lassen. Aber sobald man mit den Menschen ins Gespräch kommt und merkt, was die großen übergeordneten Themen sind, also jetzt nicht vielleicht unbedingt der Müllhaufen, der an der Ecke der Straße liegt, sondern Dinge, die in das Leben der Institutionen und der Familien eingreifen, also wie ist das Schulsystem, wie ist das Verkehrsinfrastruktursystem insgesamt oder wie vor 20 Jahren, als es in Schöneweide losging mit der ersten Bürgerplattform in Berlin, war es der Niedergang eines ganzen Stadtteils, nachdem nach der Wende die Industriebetriebe weggebrochen waren und fast 20.000 Arbeitsplätze auf einmal verloren gegangen waren. Und dann ist der Schritt gar nicht mehr so weit, dass die Leute sagen, okay, vielleicht ist es doch klug, nicht in Aktionismus zu verfallen, sondern sich tatsächlich erstmal zu organisieren und vor allen Dingen auch gut zu analysieren, wie viel Macht müssen wir dann eigentlich auf die Waagschale bringen, also wie groß müssen wir werden, wie stark und in welcher Vielfalt organisieren, damit wir an den Stellen, wo entschieden wird, wie es in unserem Stadtteil aussieht, überhaupt Gehör finden.
Um dann tatsächlich mitgestalten zu können, was in der eigenen Stadt, im eigenen Stadtteil oder Stadtbezirk passiert, dazu ist es ja unerlässlich und im wahrsten Sinne des Wortes entscheidend, mit den jeweiligen politischen Institutionen zu Rande zu kommen als Bürgerplattform. Wie läuft denn die Kommunikation, die Auseinandersetzung vielleicht auch der Bürgerplattform mit den politischen Institutionen? Welche Erfahrungen machen Sie da?
Also da haben wir ganz unterschiedliche und vielfältige Erfahrungen sammeln können. Aber grundsätzlich gilt auch da das Gleiche wie bei den Mitgliedsgruppen einer Bürgerplattform, Beziehungen vor Themen. Auch da ist es immer so, es ist immer klug zu versuchen, diese öffentlich-persönlichen Beziehungen, die so wichtig sind im Community Organizing oder generell im öffentlichen Leben, aufzubauen und nicht erst dann loszulaufen zu den politischen Verantwortungsträgern, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Also die Erfahrung haben wir in der Vergangenheit immer gemacht, da wo wir lange und gute Beziehungen mit Politikern eingeübt hatten, da waren dann auch die Phasen, wo es spannungsreich wurde, weil man vielleicht doch nicht gleich das Gleiche wollte oder weil man hart an einem kalten Muss liegt, leichter als bei solchen Vertreterinnen der Verwaltung oder der Politik, wo einfach die Beziehungsphase zu kurz gekommen ist. Ganz wichtig ist aber, weil dieses Missverständnis auch immer wieder aufgetaucht ist in der Vergangenheit, Bürgerplattform können die Berufspolitik, aber vor allen Dingen auch die Ehrenamtspolitik im Kommunalen nicht ersetzen. Wir brauchen als Bürgerplattform dieses Gegenüber von gewählten Vertreterinnen und Vertretern.
Können Sie so etwas wie eine Erfolgsbilanz ziehen? Sind da viele Dinge in Gang gebracht worden, die vielleicht ohne diese Bürgerplattform nie entstanden wären?
Ja, also wir haben eine relativ lange Liste. Ich kann jetzt gar nicht alles aufzählen. Angefangen hat es damals in Schöneweide, in diesem runtergekommenen Stadtteil, von dem ich vorhin schon sprach. Wir haben im letzten Jahr es geschafft, ein großes Kita-Problem, das ist sicherlich auch in Hessen bekannt, in den großen Metropolen fehlen die Kita-Plätze und wir haben 2 Jahre daran gearbeitet, an dieser Situation was zu verbessern und das ist super komplex. Was wir aber geschafft haben, in Berlin hat bisher nur eine Person in der Senatsverwaltung daran gearbeitet, dass ausländische Zeugnisse anerkannt werden, was ein riesiger Flaschenhals war. Jetzt arbeiten dort 2. Das hört sich erstmal nicht viel an, aber das ist schon eine ganze Menge. Wir haben auf den verschiedensten anderen Ebenen Erfolge gesammelt. Wir haben Lärmschutzwände neben Straßen bekommen. Wir haben dafür gesorgt, dass die Ärzteverteilung in Randbezirken besser geregelt wird. Also es ist auch in den Themen sehr vielfältig gewesen in den letzten 20 Jahren, was wir geschafft haben.
Gerade jetzt in Zeiten von Corona ist bürgerschaftliches Engagement, das Zusammenwirken von Politik und Bevölkerung wahrscheinlich wichtiger denn je. Können die vorhandenen Bürgerplattformen auch eine Basis sein aus Ihrer Sicht?
Da sind wir eine Basis, klar, weil das ist das, was jetzt gerade passiert. Während ich hier telefoniere, telefonieren meine Kolleginnen und Kollegen mit den Gruppen und hören, was sie machen und geben Tipps. Und wir versuchen gerade was, aber wir sind da sicherlich nicht die Einzigen, die gerade sozusagen den Rückzug ins Digitale suchen, das, was wir eigentlich immer vermeiden. Wir sagen den Leuten immer, trefft euch persönlich. Das ist jetzt eine besonders schwierige Zeit für uns, weil diese persönlichen 1-zu-1-Gespräche jetzt natürlich nicht das Richtige sind. Und das ist jetzt vielleicht auch eine gute Möglichkeit für uns alle zu lernen, wie man bestimmte Räume anders nutzen kann, um trotzdem in Beziehung zu bleiben. Weil das wird das Entscheidende sein, dass man niemanden aus dem Blick verliert.
Andreas Richter, Community Organizer in Berlin. Vielen Dank. Mitreden, die Gestaltung von Politik nicht einfach nur denen überlassen, die von Amts wegen damit befasst sind. Diesen Gedanken verfolgt auch Erich Kästner in seinem Kinderbuch Die Konferenz der Tiere. Ein Buch, das so alt ist wie die Bundesrepublik Deutschland. Es stammt nämlich aus dem Jahre 1949 und aus dem wir heutigen Bundesbürger vielleicht immer noch etwas lernen könnten.
Eines schönen Tages wurde es den Tieren zu dumm. Der Löwe Alois, der sich mit Oskar dem Elefanten und der Giraffe Gisela wie immer freitags zum Abendshoppen am Tschadsee in Zentralafrika traf, sagte, seine Künstlermähne schüttelnd,
oh, diese Menschen. Wenn ich nicht so blond wäre, könnte ich mich auf der Stelle schwarz ärgern.
Die Menschen machen in einem Fort Konferenzen, ohne etwas zu erreichen. Und so ist meine Idee, dass wir auch eine Konferenz abhalten. Ja? Und? Hallo? Paul?
Erst schimpfst du auf die Konferenzen und dann, also Ulla, sag doch auch mal was.
Paul hat ganz recht. Erst schimpfst du und nun sollen wir selber so ein Ding abhalten.
Eine richtige Konferenz, bei der jeder seine Meinung sagen kann, Onkel Oskar?
Und bei der am Ende nichts rauskommt.
Ja.
Wie bei den Menschen.
Ui, wir werden uns blamieren. Passt auf.
Den Teufel werden wir tun.
Eine Konferenz wie bei den Menschen, nur mit besseren Ergebnissen. So soll sie sein, die Konferenz der Tiere. Fortsetzung folgt. Mitgenommen statt abgehängt, mehr Demokratie wagen, der Tag in HR2 Kultur. Bisher haben wir uns Bürgerbeteiligung nur auf der kommunalen Ebene angeschaut. Jetzt gehen wir erste Schritte darüber hinaus, und zwar auf die Ebene unseres Bundeslandes Hessen. Rechtzeitig zur vorigen Landtagswahl nämlich hat der Hessische Landtag einige Änderungen an der hessischen Landesverfassung beschlossen. Änderungen, die dann am Wahltag der Bevölkerung zur Abstimmung vorgelegt und am Ende auch mehrheitlich gebilligt worden sind. Vielleicht erinnern Sie sich. Und einige dieser Änderungen beziehen sich auf Instrumente der Bürgerbeteiligung. Zum Beispiel auf die Instrumente Volksbegehren und Volksentscheid. Volker Kinkel und Andrea Löffler in unserem Landtagsstudio in Wiesbaden haben sich näher mit diesen Verfassungsänderungen beschäftigt. Und Andrea Löffler erzählt uns mehr darüber.
In mehr als 50 Jahren hat es in Hessen gerade mal 3 Volksbegehren gegeben, alle ohne Erfolg. Es ging dabei um Briefwahl, die Stadtbahn West in Frankfurt und die Wiedereinführung des Buß- und Betags als Feiertag. In Zukunft dürften es mehr Volksbegehren werden. Denn am Tag der Landtagswahl 2018 hatten sich die hessischen Wähler dafür ausgesprochen, die Hürden zu senken. Vergangenen Oktober hat der Landtag das dann mittels eines Gesetzes umgesetzt. Die Regierungsfraktionen von CDU und Grünen sowie die FDP stimmten für die Änderung. SPD und Linke enthielten sich bei der Abstimmung, die AfD votierte dagegen. Christian Heinz von der CDU, der an der Änderung maßgeblich mitgewirkt hat.
Wir wollen etwas mehr direkte Demokratie ermöglichen. Und wir wollen auch ganz bewusst, dass die Bürger die Möglichkeit haben, auch direkt einen Anstoß in den Landtag zu geben.
Ganz konkret müssen die Initiatoren eines Volksbegehrens in Zukunft die Unterschriften von 1% der Wahlberechtigten vorlegen, damit es zugelassen wird. Das wären rund 44.000 Unterschriften. Bisher waren doppelt so viele nötig. Ist das Volksbegehren dann zugelassen, müssen die Initiatoren in einem halben Jahr, das ist deutlich mehr Zeit als früher, rund 220.000 Unterschriften sammeln. Nach altem Recht mussten es 4-mal so viele Unterschriften sein. Kommen auch diese Unterschriften zusammen, muss sich der Landtag mit dem Volksbegehren befassen. Er kann es umsetzen, er kann es aber auch ablehnen. Und in diesem Fall würde es einen Volksentscheid geben. Damit der Erfolg hat, muss eine Mehrheit zustimmen. Die Mehrheit muss aber gleichzeitig einem Viertel aller Stimmberechtigten entsprechen.
Wir wollen nicht, dass zufällige, gut organisierte Minderheiten dann am Schluss Gesetze schreiben können, sondern hinter dem Volksentscheid soll dann auch eine doch qualifizierte Minderheit zumindest, nämlich ein Viertel der Bürgerinnen und Bürger, dann auch tatsächlich stehen.
Bienenrettung, bessere Radwege und noch mehr direkte Demokratie sind nur 3 mögliche Volksbegehren, über die schon nachgedacht wird. Noch mehr direkte Demokratie, Das kann sich auch die hessische SPD vorstellen, Chefin Nancy Faeser.
Wir hätten uns gewünscht, dass es an der einen oder anderen Stelle weitergeht. Wir werden auch noch mal eine Initiative ergreifen für ein Initiativrecht von Verbänden. Ich glaube, dass das gut ist, dass man da mehr Miteinander auch der Bevölkerungsgruppen mit der Politik finden muss, damit einfach auch bei wichtigen Themen in Hessen da auch eine andere Meinung mitreden kann.
Soll konkret heißen, Initiativen und Verbände könnten zum Beispiel ein Rederecht im Landtag bekommen. Im Moment steht das aber noch nicht zur Debatte. Erst einmal sollen die neuen Möglichkeiten beim Volksbegehren getestet werden. Bürger sollen sich leichter einbringen können. Der Landtag soll aber auch nicht durch Einzelinteressen blockiert werden. Deswegen die höhere Zustimmungsquote bei den Volksentscheiden. Bei Bedarf soll später noch nachgesteuert werden.
So viel also zu einigen Änderungen in der hessischen Landesverfassung, Änderungen, mit denen die Hürden für Volksbegehren und Volksentscheide gesenkt wurden. Professor Ursula Münch, Politikwissenschaftlerin an der Universität der Bundeswehr in München und Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Guten Abend.
Guten Abend.
Der Landtag soll nicht durch Einzelinteressen blockiert werden, haben wir gehört, aber es soll prinzipiell möglich sein, Volksentscheide über Vorschläge abzuhalten, die im Landtag keine Mehrheit gefunden haben. Ist das aus Ihrer Sicht ein Schritt in die richtige Richtung?
Grundsätzlich ja, das gibt es ja auch in einigen anderen Landesverfassungen schon länger. In Bayern ist das schon eigentlich seit Beginn, seitdem es den Freistaat gibt, im Gebrauch und wird auch gelegentlich praktiziert, auch gelegentlich zum Ärger der Regierenden. Das ist grundsätzlich eine gute Idee. Die Frage ist natürlich, und das kam ja dann auch schon in dem Beitrag auf dieses Thema, wie gelingt es, dass man tatsächlich dann auch diejenigen einbezieht, die sich vielleicht gar nicht mehr an Wahlen beteiligen, oder wird es wieder nur ein Instrument für diejenigen werden, die eigentlich ohnehin ihre Interessen zu Gehör bringen der Politik. Also das ist die Schwierigkeit, ein Instrument so zu gestalten, dass es tatsächlich offen ist und vielleicht, es gibt auch andere Instrumente, wo man dann eben nicht nur entscheidet, sondern tatsächlich auch noch wirklich mitreden darf.
Haben Sie denn eine Lösung, eine Antwort auf die Frage, wie man das sicherstellen kann?
Also die grundsätzliche Voraussetzung ist natürlich die, dass also jede Form der Bürgerbeteiligung ist natürlich, erfordert gewisse Ressourcen. Die Ressource Zeit zum Beispiel, also jemand muss sich Zeit nehmen können. Und wenn er sich die Zeit schon nimmt, dann muss man, wenn er ansonsten berufstätig ist, muss er zum Beispiel dafür einen Verdienstausfall bekommen. Also das muss man ausgleichen, damit das eben nicht nur Pensionäre machen oder auch nicht nur Studenten und Studentinnen. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Eine andere Ressource ist, dass man eben allen diese Möglichkeit gibt, auch wenn jemand jetzt dazu eigentlich gar kein Hintergrundwissen hat, keinen akademischen Abschluss hat, dass man das also auch ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern erlaubt. Dazu, um das zu gewährleisten, braucht man eben dann die Möglichkeit, dass man Experten einbindet, aber die in einer Weise einbindet, dass die eben das Ganze nicht dominieren, weil sonst hat man ja bloß wieder eine Expertenrunde. Also auch das kann man organisieren, aber, und dann sind wir wieder bei der Frage, was wird da für ein Aufwand betrieben? Das kann man rechtfertigen, wenn man sagt, auf die Weise gelingt es tatsächlich, mehr Bürger einzubeziehen. Aber wir haben ja im Grunde so eine gewisse, manchmal auch fast schon eine zwiespältige Haltung in der Bevölkerung. Alle wollen partizipieren oder fast alle wollen eingebunden werden, wollen mitreden, sagen, wir wollen nicht nur bei Wahlen entscheiden. Mhm. Und gleichzeitig sagen zum Teil dieselben Leute, aber alles soll möglichst schnell gehen. Also das wird nicht hinhauen. Irgendwo muss man dann Abstriche machen.
Es hängt ja vielleicht auch tatsächlich davon ab, auf welcher Ebene man wie viel Bürgerbeteiligung zulassen kann. Joe Spiegel, der bisherige Bürgermeister der französischen Gemeinde Kingersheim im Elsass, ist in einem Interview gefragt worden, ob das, was er in seiner Gemeinde an Bürgerbeteiligung praktiziert, wovon wir ja auch gehört haben vorhin, auch auf nationaler Ebene umsetzbar sei. Und er hat geantwortet, das sei eine, Zitat, fast schon zivilisatorische Herausforderung. Was meinen Sie, wie weit kommt man, wenn man diese Herausforderung bewältigen will, wenn man dann auch mehr Bürgerbeteiligung auf der nationalen Ebene zulassen will?
Also dann steigert sich all das, was ich gerade gesagt habe, nochmal zusätzlich. Dann ist der Auswahlprozess sehr schwierig, weil man ja im Grunde, also wenn man tatsächlich Bürger nicht nur abstimmen lassen möchte, das kann man natürlich machen, dass man im Grunde dann sagt, naja, wir machen Volksabstimmungen, auch auf der Bundesebene. Das ist in der Bundesrepublik bislang kein besonders beliebtes Thema, weil man immer auch ein bisschen Angst hat, dass im Grunde dann Entscheidungen womöglich gegen das Parlament, also gegen den Bundestag getroffen werden. getroffen werden. Und damit sind wir im Grunde schon bei einem Problem. Sobald wir eine Volksentscheid haben, eine Volksabstimmung haben, kommen wir unter Umständen in Konflikt mit unserem repräsentativen System. Und dann ist eben die Frage, ja, was zählt dann eigentlich? Und als Alternative dazu gibt es Überlegungen, dass man sagt, naja, Volksabstimmung muss es ja nicht gleich sein. Man könnte ja auch auf Bundesebene Formen der, ja, der Beratung der Bürger.
Da ist die Verbindung mit Frau Professor Mönch offenkundig abgerissen. Das ist bedauerlich, weil ich sicherlich noch das ein oder andere mit ihr zu besprechen gehabt hätte. Auf der anderen Seite sind wesentliche Dinge in diesem Gespräch gesagt worden. Deswegen, damit wir auch den weiteren Gesprächspartner noch Raum geben, fahre ich einfach mal fort in unserer Sendung. Ich danke ihr, auch wenn sie es jetzt wahrscheinlich nicht mehr hört. Ich danke Frau Professor Ursula Mönch, Politikwissenschaftlerin an der Universität der Bundeswehr in München und Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzingen. Kommen wir an dieser Stelle zurück zur Konferenz der Tiere im gleichnamigen Kinderbuch von Erich Kästner. Dort wollen sich die Tiere als Erdenbürger politisch beteiligen, weil der Wille und die Fähigkeit der Menschen, politisch etwas zu gestalten, ihrer Ansicht nach zu wünschen übrig lässt. Parallel zu einer internationalen Konferenz im südafrikanischen Kapstadt, einer Konferenz der Menschen, haben die Tiere also selbst eine Konferenz eröffnet, sehen sich aber schon sehr bald mit dem Vorwurf konfrontiert, kein politisches Mandat für eine solche Konferenz zu haben. Um den Tieren das klarzumachen, haben die Menschen auf der Kapstädter Konferenz eigens einen Gesandten zu ihnen geschickt.
Mein Name ist Zornmüller, Sonderbeauftragter Zornmüller.
Ach, machen Sie sich nichts draus. Schließlich ist es nicht Ihre Schuld.
Wenn Sie Wutschmeier hießen, wäre es auch nicht besser.
Herr Zornmüller bekam einen puterroten Kopf.
Hier ist die Protestnote der Kapstadter Konferenz. Ich bin ermächtigt, Ihre schriftliche Antwort entgegenzunehmen.
Wenn ich nicht so blond wäre, könnte ich mich auf der Stelle...
Hör auf, sonst ließe ich dich samt dem zornigen Herrn Müller vom Dach herunter.
Was steht denn in dem Schreiben?
Nun sag schon, Oskar.
Wir sollen uns nicht einmischen. So, so. Die Herren sind sich darüber einig.
Zum ersten Mal sind sie sich einig. Und warum?
Weil wir wollen, dass sie sich einig sind.
Scheren Sie sich nach Kapstadt zurück.
Herr Zornmüller.
Mit dem größten Vergnügen. Ich warte nur auf eine schriftliche Erklärung Ihrerseits.
Verschwinden Sie. Wir sind nicht zusammengekommen, um Papiere voll zu klecksen, sondern um den Kindern zu helfen. Verstanden?
Ja, gewiss, ich bin ja nicht schwerhörig.
Sonderbeauftragter Zornmüller, soll ich Sie zu Ihrem Flugzeug bringen?
Das ist nicht nötig. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
Tja, welche dieser Konferenzen wird weitergehen und mit welchen Ergebnissen die Konferenz der Menschen in Kapstadt oder die Konferenz der Tiere? Zum gleichnamigen Kinderbuch von Erich Kästner kommen wir später nochmal zurück. Sie hören den Tag in HR2 Kultur, den wir heute Abend genannt haben, mitgenommen statt abgehängt, mehr Demokratie wagen. Und den Untertitel haben wir uns natürlich, wie gesagt, von Willy Brandt ausgeliehen aus seiner ersten Regierungserklärung als Bundeskanzler. Was Brandt damals mit dieser Formel gemeint hat, warum er sie prägte und welche politischen Taten er daraus abgeleitet hat, das erzählt uns jetzt der Kollege Felix Leyendecker aus unserer Politikredaktion.
Bonn am 28. Oktober 1969. Dass an diesem Tag eine neue Ära der bundesdeutschen Nachkriegspolitik beginnen würde, ahnte vermutlich damals noch niemand. Der neu gewählte Bundeskanzler Willy Brandt skizzierte in seiner Regierungserklärung ein neues Leitbild für die Bundesrepublik. Ein Leitbild, das in einem berühmt gewordenen Satz gipfelte.
Unser Volk braucht wie jedes andere seine innere Ordnung. In den 70er Jahren werden wir aber in diesem Lande nur so viel Ordnung haben, wie wir an Mitverantwortung ermutigen. Solche demokratische Ordnung braucht außerordentliche Geduld im Zuhören und außerordentliche Anstrengung, sich gegenseitig zu verstehen. Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Eine Woche zuvor war Brandt mit nur 2 Stimmen Mehrheit zum neuen Kanzler der Republik gewählt worden. Er sagte diesen Satz in einem politischen Klima, in dem noch viele den Mief der NS-Zeit witterten. Die Frage nach der Mitverantwortung war also auch eine Frage nach der politischen und gesellschaftlichen Vergangenheit Deutschlands. Der vorherige Bundeskanzler Kiesinger war NSDAP-Mitglied gewesen. Brandt hingegen, der sozialdemokratische Widerstandskämpfer, verbrachte die NS-Zeit im Exil. Sein Motto: mehr Demokratie wagen.
Mitbestimmung, Mitverantwortung in den verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft wird eine bewegende Kraft der kommenden Jahre sein. Wir können nicht die perfekte Demokratie schaffen. Wir wollen eine Gesellschaft, die mehr Freiheit bietet und mehr Mitverantwortung fordert.
Wie aber sollte diese Mitbestimmung und Mitverantwortung aussehen? Die innenpolitischen Erwartungen an den neuen Kanzler waren hoch. Viele Menschen erhofften sich Reformen von der sozialliberalen Regierung. Gewerkschaftler erwarteten vom Sozialdemokraten Brandt die Erweiterung der umkämpften Mitbestimmung, um, wie sie sagten, ihre Entmündigung zu verhindern. Journalisten wünschten sich Redaktionsstatuten, damit sie keine Repressalien wie nach der Spiegel-Affäre 1962 zu befürchten hätten. Frauen forderten die Befreiung von einem patriarchalen Familienrecht und eine Gleichstellung der Geschlechter. Juristen hingegen die Abschaffung einiger Gesetzesparagraphen aus der NS-Zeit und ein modernes Strafrecht sowie die Entkriminalisierung der Homosexualität. Den Fokus legte Brandt vor allem aber auf die jüngere Nachkriegsgeneration. Er kündigte in seiner Regierungserklärung an, das Wahlalter zu senken, später auch das Alter der Volljährigkeit. Die Bürgerrechte sollten reformiert werden, aber die jüngere Generation sollte auch ihren Beitrag dazu leisten.
Diese jungen Menschen müssen aber verstehen, dass auch sie gegenüber Staat und Gesellschaft Verpflichtungen haben. Wir werden dem Hohen Hause ein Gesetz unterbreiten, wodurch das aktive Wahlalter von 21 auf 18, das passive von 25 auf 21 Jahre herabgesetzt wird.
Brandt erfasste mit seinem Aufruf zu mehr Demokratie und mit den angestrebten Reformen durchaus den damaligen Zeitgeist im Land. Vor allem die 68er-Bewegung verlangte die Aufarbeitung der verschwiegenen Nazi-Verbrechen und die Friedens-, Umwelt- und Frauenbewegung begann in den 70er Jahren ihre Aktivitäten auszuweiten. Brandts Versprechen war auf fruchtbaren Nährboden gefallen. Viele Menschen begannen selbst zu wagen, angetrieben von der Rede ihres Kanzlers. Freiheit und Demokratie, diese beiden Dinge gehörten zusammen, so der Tenor damals. Die Demokratie sollte durch die Reformen gefestigt werden, macht der Kanzler deutlich und gab sich selbst zuversichtlich.
Meine Damen und Herren, in den letzten Jahren haben manche in diesem Land befürchtet, die zweite deutsche Demokratie werde den Weg der ersten gehen. Ich habe dies nie geglaubt. Ich glaube dies heute weniger denn je. Nein, wir stehen nicht am Ende unserer Demokratie. Wir fangen erst richtig an.
Das sagte 1969 der damalige Bundeskanzler Willy Brandt in seiner ersten Regierungserklärung. Anders als Brandt befürchten allerdings einige Menschen in Deutschland zumindest ansatzweise sehr wohl, dass die zweite deutsche Demokratie den Weg der ersten gehen könnte. Und zwar befürchten sie es gerade mit Blick auf die jüngsten Landtagswahlen in einigen ostdeutschen Bundesländern, wo nun die AfD in mehreren Landtagen stark vertreten ist. Auffallend ist, dass die AfD in den jeweiligen Wahlkämpfen auf die berühmte Losung der Wendezeit 1989 zurückgegriffen hat, auf das Motto der Demonstrationen gegen das SED-Regime in der DDR, das da lautet: Wir sind das Volk. Und in Brandenburg hat die AfD sogar mit einem Plakat geworben, auf dem Willy Brandt abgebildet war und sein Slogan Mehr Demokratie wagen. David Begrich ist Sozialwissenschaftler und Theologe und arbeitet seit 1999 bei der Arbeitsstelle Rechtsextremismus des Vereins Miteinander e.V. in Magdeburg, ein Verein, der sich für Demokratieförderung einsetzt. Guten Abend, Herr Begrich.
Ja, schon guten Abend.
Wie weit verbreitet ist in den ostdeutschen Ländern die Ansicht, dass die AfD oder auch die Pegida-Bewegung Sprachrohre des Volkes seien?
Was man natürlich stark in den Vordergrund stellen muss, ist der Umstand, dass wer das 89-Narrativ, also die Erzählung von wir sind das Volk und der Freiheitsbewegung in der DDR, politisch in Dienst nimmt, dem wird zugehört. Das ist so. Und das heißt, die AfD hat jedenfalls in der Vergangenheit da eine Karte ausgespielt, bei der sie sehr wohl darauf rechnen kann, dass sie die kollektive Erinnerung der Menschen von anderthalb Generationen Kohorten in der DDR durchaus oder in den neuen Bundesländern durchaus anspricht.
Was können Sie und die anderen in der Arbeitsstelle Rechtsextremismus dem entgegensetzen, wenn Sie mit dem Anspruch antreten, Demokratie zu fördern?
Na gut, unsere Arbeit hat da damit direkt nichts zu tun. Wir arbeiten ja sehr kleinteilig in Schulprojekten, mit Jugendprojekten in der Kommunalpolitik. Wir sind tätig in der Beratung, in der Kommunalraumentwicklung und der Entwicklung im kleinstädtischen und ländlichen Raum. Aber wir bekommen natürlich auch mit, dass das und wie sich das politische Klima auch hier verändert hat. Und da merken wir eben eine deutliche Polarisierung auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass viele Bürgerinnen und Bürger nicht mehr oder nicht verstehen, wie Politik funktioniert, den Eindruck haben, dass über ihre Köpfe hinweg entschieden wird, auch da, wo die Politik sehr unmittelbar mit ihnen zu tun hat und das in gewisser Weise in einer Diskrepanz dazu steht, wie die Beteiligungsbereitschaft, also beispielsweise in der Kommunalpolitik, sich aufstellen zu lassen als Mandatsträger ausgeprägt ist. Da gibt es entscheidende Unterschied.
Nun, da wäre ja der naheliegende Weg, möglicherweise auf diese Menschen zuzugehen und ihnen das anzubieten, worüber wir heute in der Sendung reden, nämlich Bürgerbeteiligung. Wäre das ein erfolgversprechender Ansatz? Könnte man Menschen damit erreichen, die sich jetzt abgehängt fühlen, dass man sie mitnimmt, damit sie sich eben nicht abgehängt fühlen?
Ich glaube, es käme zunächst erst einmal darauf an, die Sprache der strategischen Kommunikation der Politik sozusagen nochmal zu überprüfen und zu prüfen, wo hat Politik es eben nicht vermocht, die Menschen auch in der Rhetorik mitzunehmen und auch in der Frage, wie werden sie angesprochen und wie werden sie beteiligt, reinzuholen in die politischen Debatten, auch in die Komplexität politischer Debatten. Denn das, was wir aus populistischen Bewegungen immer wieder kennen, ist ja der Umstand, dass hier die Art drei Grundgesetze des Populismus greifen, also die Komplexreduktion, die Emotionalisierung gesellschaftlicher Widersprüche und dann eben auch die Personalisierung gesellschaftlicher Widersprüche. Und dagegen müsste eben gesetzt werden, dass es eine so etwas wie eine Erklär- und Zuhöroffensive gibt, die tatsächlich den Menschen Möglichkeiten und Plattformen bietet, aber dann auch Beteiligung und Engagement einfordert, damit es nicht dabei bleibt, dass Leute einfach nur meckern.
Seit dem Aufkommen der AfD gibt es ja den Vorwurf an die anderen Parteien, aber auch an viele Anhänger linker Parteien und Parteien der Mitte. Sie lebten in einer Blase. Sie stünden nur im Austausch mit denen, die derselben Meinung sind wie Sie. Und das habe eben dazu geführt, dass viele andere Menschen sich zum Beispiel rechten Parteien zuwenden. Kann es sein, dass die Anhänger der Rechten dann aber auch in einer Blase leben, dergestalt, dass sie sich einer Bürgerbeteiligung verweigern, weil sie eigentlich nur ihre Feindseligkeit gegenüber denen da oben pflegen wollen?
Ja, ich glaube, diese Blasentheorie, die ist natürlich soziologisch hoch umstritten. Also das muss man ganz deutlich so sagen. Wir haben es ja, die projiziert ja sehr stark das gesellschaftliche Leben auf die Interaktion in sozialen Netzwerken. Man darf nur nicht die virtuelle Welt der sozialen Netzwerke mit dem realen Leben verwechseln. Das heißt, die entscheidende Frage der Vermittlung von Politik, die realisiert sich nicht auf Twitter oder Facebook oder eben nicht nur, sondern auch ganz konkret im Stadtteil, im Stadtrat, im Kreistag, in der Kommunalvertretung, also dort, wo Menschen eine Erfahrung machen, auch eine Begegnung machen mit kommunalen und regionalen Funktions- und Mandatsträgern und dort, wo da Politik zum Anfassen tatsächlich stattfindet, auch das Kontroversitätsprinzip unserer Demokratie verwirklicht ist, also Argumente und Meinungen tatsächlich ausgetauscht werden. Ich glaube, dort ist die Demokratie auch stark.
Nun stehen wir ja jetzt angesichts des Coronavirus in ganz Deutschland vor der Herausforderung, zusammenzurücken, nicht räumlich, aber doch was Hilfsbereitschaft und Solidarität angeht. Kann diese Lage, so schlimm sie ist, vielleicht dazu beitragen, dass die Polarisierung gerade in vielen ostdeutschen Regionen vielleicht doch etwas abnimmt?
Wir sind ja ganz am Anfang der gegenwärtigen Entwicklung und was man jetzt schon sehen kann, ist, dass in den Stadtteilen und in den Regionen Projekte des Zusammenhalts und der Solidarität initiiert werden über Verbände, über Kirchengemeinden, über Gemeinschaften, die über Sportvereine entstehen. Vielleicht ist das so eine Möglichkeit, ein Fenster zu öffnen, um den Zusammenhalt in der Gesellschaft wieder stärker zu diskutieren. Aber es muss natürlich auch wiederum hier in der Diskussion der Politik und ihrer Botschaften berücksichtigt werden, dass die Bevölkerung hier in den ostdeutschen Bundesländern, jedenfalls einige Generationen, Kohorten durchaus Erfahrungen haben mit einem repressiven Staat, auch Angst haben vor beispielsweise Versorgungslücken. Und dass die Frage, wie beispielsweise mit Hamsterkäufen umgegangen wird, also dass es zum Beispiel keine Nudeln mehr gibt an einem Tag, vielleicht dann am nächsten Tag wieder, das trifft ja auf eine bestimmte Erfahrung von Menschen, die in der DDR-Diktatur aufgewachsen sind. Und ich glaube, das müsste in der politischen Kommunikation stärker berücksichtigt werden.
David Begrich, Sozialwissenschaftler, Theologe und bei der Arbeitsstelle Rechtsextremismus des Vereins Miteinander e.V. in Magdeburg beschäftigt. Vielen Dank. Wie war das noch in der Regierungserklärung von Willy Brandt im Jahre 1969? Eine demokratische Ordnung braucht außerordentliche Geduld im Zuhören und außerordentliche Anstrengungen, einander zu verstehen. Das gilt zwischen denen, die Politik machen und denen, die davon betroffen sind. In Erich Kästners Kinderbuch »Die Konferenz der Tiere« versuchen die Teilnehmer eben dieser Konferenz, sich verständlich zu machen auf einer Konferenz von Menschen, die gleichzeitig zur Konferenz der Tiere abgehalten wird. Und am Ende des Buches haben sie, die Tiere, Erfolg.
Da endlich zogen die Damen und Herren die Füllfederhalter heraus und unterzeichneten den Vertrag.
Wir haben gewonnen!
Die Tiere hatten gesiegt. Der Vertrag, den die Staatshäupter unterschrieben, lautete:
Alle Grenzpfähle, Grenzzäune, Grenzmauern und Grenzwachen werden beseitigt. Es gibt keine Grenzen mehr, weltweit.
Das Militär und alle Schuss- und Sprengwaffen werden abgeschafft. Es gibt keine Kriege mehr.
Die zur Aufrechterhaltung der Ordnung erforderliche Polizei wird mit Pfeil und Bogen ausgerüstet. Sie hat vornehmlich darüber zu wachen, dass Wissenschaft und Technik ausschließlich im Dienst des Friedens stehen.
Die Zahl der Büros, Beamten, Aktenschränke, Datenbestände und Dateien wird auf das unerlässliche Mindestmaß herabgeschraubt. Die Büros sind für die Menschen da, nicht umgekehrt.
Die bestbezahlten Beamten werden in Zukunft die Lehrer sein. Das Ziel der echten Erziehung soll heißen: Es gibt keine Trägheit des Herzens mehr.
Das haben alle Staatsoberhäupter unterschrieben.
Aber nur in Erich Kästners Kinderbuch Die Konferenz der Tiere. Sie hören den Tag in HR2 Kultur, an einem Tag, an dem es auf der Welt wieder mehr Grenzen gibt statt weniger, zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus. An einem Tag, von dem an Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland bis auf Weiteres nicht mehr in Klassenräumen unterrichten sollen, zum Schutz vor Ausbreitung des Coronavirus. An einem Tag, an dem erneut große Teile des öffentlichen Lebens auf ein unerlässliches Mindestmaß herabgestuft worden sind. Und in einer Zeit, in der Politik und Gesellschaft angesichts dieser Maßnahmen mehr denn je an einem Strang ziehen sollten. Mitgenommen statt abgehängt, mehr Demokratie wagen, so haben wir diesen Tag genannt. Wir wollen wissen, ob sich durch mehr Bürgerbeteiligung unsere Demokratie stärken lässt oder ob in diesem Punkt eher Skepsis angebracht ist. Vor allem dann, wenn die einzelnen Bürgerinnen und Bürger in ihrer Gesamtheit nicht nur mitreden, sondern auch mitentscheiden sollen. Mehr über diese Skepsis von meinem Kollegen Ulrich Sonnenschein.
Der Kern der Demokratie ist die Mitbestimmung des Einzelnen. Wir alle wählen Vertreter, die mehr oder minder in unserem Sinn entscheiden, wie die Geschicke des Ortes, der Gemeinde, des Landes oder des Bundes gelenkt werden. Wem das zu wenig ist, der kann sich auch wählen lassen und von Stufe zu Stufe mitbestimmen, welche Politik gemacht wird. In dieser Entscheidungspyramide bis zum Bundeskanzler hat jeder die Chance aufzusteigen, vorausgesetzt, er trifft auf breite Zustimmung. Und da fängt das Dilemma an. Der Schriftsteller Arno Schmidt, der ohne falsche Scham sagte, er kenne niemanden, der so oft Recht hätte wie er, forderte einen Wählereignungstest. Damit wollte er sicherstellen, dass nur diejenigen wählen dürfen, die sich vorher informiert haben, die wissen, wer für welche Entscheidungen steht und was aus diesen Entscheidungen folgt. So unrealistisch ein solcher Test ist, so sehr er zu diktatorischem Missbrauch einlädt, so nachvollziehbar ist die Idee. Denn wenn man politische Entscheidungen in der hierarchischen Pyramide nach unten verschiebt, dann werden Menschen involviert, die sich gar nicht so gut auskennen können, wie zum Beispiel gewählte Politiker, die mit einem Beraterstab versuchen, die Materie zu durchdringen. Hätte man in diesen Tagen die Elternschaft gefragt, Schulen und Kindergärten wären sicher bundesweit noch offen. Der Volksentscheid läuft dem demokratischen Prinzip zuwider, dass wir Vertreter wählen, um eben genau solche Entscheidungen nicht selbst zu treffen. Bei allen basisdemokratischen Entscheidungen greift derselbe Mechanismus wie im Wahlkampf. Inhalte werden auf griffige Formeln und Slogans reduziert, die Menschen in ihrem Gefühl ansprechen. Anstatt Informationen zu verbreiten, werden Stimmungen geschürt, denn es hilft der Entscheidung, wenn sie eher aus dem Bauch heraus getroffen wird. Ein differenziertes Nachdenken führt nicht zu einer starken Beteiligung. Und dabei ist es ein Unterschied, ob das Volk, wie vor ein paar Jahren in der Schweiz, aufgerufen wird, über eine Zuwanderungsquote zu entscheiden oder ob es um die Bebauung einer Wiese am Rande des Dorfes geht. Doch selbst da, bei einer vermeintlich klaren und einfachen Entscheidung, gilt es oft, ganz unterschiedliche Aspekte zu berücksichtigen. Man braucht Informationen. Natürlich sind diese in hoher Zahl verfügbar, doch nur die wenigsten greifen darauf zu, um ihre Entscheidungen zu untermauern. Als in Frankfurt über den Erhalt der Pferderennbahn entschieden werden sollte, waren die Tierliebhaber entschieden dafür. Aber war das die richtige Basis für die Entscheidungsfindung, wenn man Pferde mag, auch für den Erhalt der Rennbahn zu stimmen? Wenn man sich die Mühe machte, einmal nachzulesen, was sich tatsächlich hinter diesem Volksentscheid verbarg, wurde man recht bald sehr unsicher. So klar war die Entscheidung dann eben doch nicht. Sicher, es ist nur zu befürworten, wenn möglichst viele Menschen mitreden, Informationen und Meinungen austauschen und sich mit Sachfragen beschäftigen. Mitreden aber heißt nicht mitentscheiden. Unser demokratisches System ist so ausgerichtet, dass Stimmung und Bauchgefühl keine Grundlage der Entscheidungsfindung sein sollten, selbst wenn man es nicht völlig ausschließen kann. Denn meistens sind die populären Entscheidungen nicht die richtigen. Der Mensch neigt dazu, es sich so einfach zu machen wie möglich. Das kann man den gewählten Politikern sicher nicht vorwerfen,
sagt mein Kollege Ulrich Sonnenschein. Professor Klaus Leggewi, Politikwissenschaftler, ehemaliger Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen und Autor des Buches Jetzt, Opposition, Protest, Widerstand. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Glab.
Sie, Herr Professor Leggewi, propagieren immer wieder eine lebendige Bürgergesellschaft. Wie soll die entstehen, wenn wir uns den Befund zu eigen machen, den Ulrich Sonnenschein gerade skizziert hat, wenn Menschen tatsächlich dazu neigen, es sich einfach zu machen, wenn sie aus dem Bauch heraus entscheiden, wenn zum Beispiel Eltern aus eigenem Interesse sagen würden, Kitas und Schulen sollen trotz Corona-Krise geöffnet bleiben?
Indem wir diejenigen, die an der Demokratie interessiert sind, die mitdiskutieren wollen, die auch in Entscheidungen ihre Kompetenz einbringen wollen, dazu befähigen. Ich glaube, der Wählereignungstest, der gerade von Arno Schmidt angesprochen wurde, ist nicht geeignet. Ein Kollege von mir hat das mal eine Epistokratie genannt, also ein Regime der Wissenden. Aber was wir tun können, ist zur Vorbereitung sowohl parlamentarischer Entscheidungen wie übrigens auch direktdemokratischer Entscheidungen, bei der ich die Skepsis teile, die Herr Sonnenschein gerade an den Tag gelegt hat, bei der Vorbereitung solcher Entscheidungen die Bürger für das, worüber zu entscheiden ist, zu qualifizieren. Bestes Beispiel, wo das nicht gelungen ist, ist gerade der Brexit gewesen.
Wie kann man denn Bürger befähigen? Welche Instrumente taugen dazu?
Wir schlagen vor, dass man flächendeckend Zukunftsräte einrichtet. Das sind dauerhafte Einrichtungen einer Gemeinde oder auch eines Stadtteils. Aber es kann auch ein Land sein oder sogar eine supranationale Organisation wie die EU, die wichtige Zukunftsfragen diskutieren, die Lösungsvorschläge ausarbeiten, mit denen sich dann Legislative, also die Gesetzgebung und die Exekutive, substanziell und in einer angemessenen Frist befassen sollen. Das heißt, sie müssen ein Feedback geben. Und dem gehören eben anders als in Parlamenten eine sehr repräsentativ durch Losverfahren ausgewählte Mini-Public an, also eine Auswahl aus den Bürgerinnen und Bürgern einer Gemeinde oder eben eines Landes. Und wenn das sozusagen institutionalisiert wird, wenn wir das nicht in Notfällen machen oder dann, wenn das Kind schon im Brunnen liegt oder dann, wenn es mal ganz was Dringendes und Kontroverses zu entscheiden geht, sondern wenn wir das zur Routine machen, dann hätten wir so etwas wie eine vierte Gewalt, die wir Konsultative nennen.
Nun gibt es einen Unterschied, das haben wir eben auch gehört, zwischen Mitreden und Mitentscheiden. Wenn man zu viel Entscheidungskompetenz in die Bevölkerung hineingibt, mag das riskant sein. Wenn man aber mitreden lässt, ohne dass mitentschieden werden darf, dann wird sich möglicherweise keiner beteiligen wollen oder nicht genügend. Wie kommen wir raus aus diesem Dilemma?
Ja, dann gibt es diesen berühmten Effekt. Gut, dass wir geredet haben, wir werden Ihre Vorschläge in die Schublade tun. Das ist in der Tat ein Problem der politischen Eliten, dass sie das sehr häufig machen. Die meisten Projekte dieser Art von Kingersheim im Elsass, womit wir heute begonnen haben, bis eben auch in ähnlichen Experimenten im deutsch-belgischen Grenzgebiet oder im Vorarlberg, in Irland, in Kanada, sind meistens nur Pilotprojekte. Sie werden eben nicht auf Dauer gesetzt. Die politischen Eliten trauen sich nicht, diese Form der Beteiligung zu institutionalisieren, aufzuwerten, weil sie das für eine Konkurrenz halten. Und das ist ein Fehlschluss. In Wirklichkeit ist es keine Konkurrenz des parlamentarischen Betriebs, sondern es schafft dem Legitimation. Parteien und Parlamente sind heute durch die populistische Propaganda in Faschiss geraten, um es deutlich zu sagen. Und die politischen Eliten müssen alles tun, um auf die Art und Weise einen Kontakt zum Bürger zu bekommen. Da stimme ich Herrn Begrich zu. Sie müssen das in einer Sprache tun, die verständlich ist. Und dann können solche Räte, die in der Tat kein imperatives Mandat haben, die nicht die Entscheidung selber fällen, die können dann sehr positiv in den parlamentarischen Prozess hinein agieren.
Jörg Spiegel, der langjährige Bürgermeister der ja schon mehrfach erwähnten Gemeinde Kingersheim im Elsass, hat gesagt, zuerst sei eine Kultur der Empörung nötig, um weiterzukommen in der Demokratie, weil Empörung dazu beitrage, Missstände aufzudecken. Aber, so sagt Spiegel weiter, man müsse vernünftig mit dieser Empörung umgehen. Daraus ergeben sich naturgemäß zwei Fragen. Erstens, brauchen wir tatsächlich eine Kultur der Empörung? Und zweitens, wie geht man vernünftig damit um?
Ich denke, dass die Kultur der Empörung etwas weit getrieben wurde. Viele, die sich abgehängt bezeichnen, sind eigentlich nicht wirklich abgehängt, sondern sie tun nur so. Und wenn man sie auffordert, sich im demokratischen Prozess zu beteiligen, machen sie sich schnell aus dem Staub. Also hier ist viel populistische Propaganda, übrigens auch gemischt mit rassistischen und antidemokratischen Einstellungen. Empörung, Wutbürger ist eigentlich nicht das, was wir brauchen. Was eine Demokratie auszeichnet, ist erst einmal ein gehöriges Misstrauen gegenüber Eliten, gegenüber insbesondere intransparent agierenden Eliten. Was es aber dann braucht, ist ein Vertrauen zwischen Bürgerinnen und Bürgern auf der einen Seite und den politischen Akteuren, denen wir ja gerne die Arbeit zuschanzen, immer dann, wenn es kompliziert, aufwendig wird. Und das muss einfach wieder gestärkt werden. Und ich hoffe, dass die gegenwärtige Krise genau dazu beiträgt. Wir haben im Moment die Stunde der Exekutive. Alle sind ganz begeistert, wenn die politischen Eliten jetzt das Richtige tun. Und diese Sorte von Vertrauen, die ist auch notwendig in der gegenwärtigen Situation. Wenn wir aus dem Ausnahmezustand wieder draußen sind, dann kann das dazu beitragen, dass wir mit unserer Kritik, mit unserer Wut gegenüber den politischen Eliten etwas zurückhaltender werden und etwas stärker hineinversetzen. Und umgekehrt, politische Eliten dürfen dieses Vertrauen, was sie jetzt gewinnen, nicht verspielen, indem sie dann wieder sich abheben, indem sie dann möglicherweise wieder korrupt werden und alles Mögliche. Also es ist im Moment eine Situation, dass man tatsächlich aus der Krise, die Exekutive so stark macht, sogar einen Zugewinn an Demokratie nachher wieder ableiten kann.
Da sind aber beide Seiten im wahrsten Sinne des Wortes ja auf das Äußerste gefordert, die Politik, weil sie sehr klare Vorgaben macht und auch machen soll. Und auf der anderen Seite die Bevölkerung, denn ohne deren Beteiligung geht es ja auch nicht. Wird das tatsächlich eine Bewährungsprobe sein?
Ich glaube, dass das so ist, dass in der Tat im Moment sehr viel gefordert ist. Die Demokratie ist unsere Lebensversicherung und wir haben sie in den letzten Jahren, sind sehr leichtfertig damit umgegangen, sowohl von oben wie auch von unten. Und ich glaube, dieses kostbare Gut, das sollten wir jetzt gemeinsam schützen.
Sie haben von Ausnahmezustand gesprochen. Es gibt Ausnahmezustände, in denen alles drunter und drüber geht und es gibt Ausnahmezustände, in denen die politischen Institutionen unter veränderten Bedingungen trotzdem arbeiten. Darf ich hoffen, dass Sie die letztgenannte Art von Ausnahmezustand meinen als Beschreibung der jetzigen Situation?
Ja, ganz genau die. Das Seuchenschutzgesetz, Abwehrgesetz hat jetzt einiges in petto, womit wir demnächst zu tun haben werden. Es gibt den berüchtigten und berühmten Spruch von Carl Schmitt, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand verfügt. Er war dafür, dass das diktatoriale Ermächtigungen sind. Im Moment ist genau die Frage, wie die Demokratie einen solchen Ausnahmezustand geregelt bekommt. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir als Demokraten es besser können als alle Autokraten der Welt. Und wie Autokraten an diese Dinge herangehen, sieht man gerade in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien, wo tatsächlich Menschen per Akklamation in diese Position eines fast autokratischen Machthabers hineingewählt wurden, die jetzt alles verkehrt machen.
Professor Klaus Leggewie, Politikwissenschaftler, ehemaliger Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen und Autor des Buches Jetzt, Opposition, Protest, Widerstand. Vielen Dank. Mitgenommen statt abgehängt, mehr Demokratie wagen. Unter dieser Überschrift haben wir in dieser Sendung über Bürgerbeteiligung gesprochen. Auf die kommt es gerade auch jetzt an, wenn immer mehr von uns von der Ausbreitung des Coronavirus und von deren Folgen betroffen sind. Denn unter diesen Umständen den Alltag zu bewältigen, ist eine Herausforderung für jede und jeden von uns und für uns alle gemeinsam. Das war der Tag in hr2 Kultur, nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab. Und wünsche Ihnen einen angenehmen und gesunden Abend.